D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Und Achtung, es wird direkt romantisch. Ich habe diese Woche nämlich irgendwo folgenden Titel gehört. Das singt Ed Sheeran, 23 Jahre alt. Baby, I will love you till we're 70. Mal im Ernst, ein Leben lang in Treue mit ein und demselben Partner zusammenleben. Geht das? Oder sind wir nicht doch eher darauf aus, in unserem Leben mit mehreren Menschen zusammen zu sein? Bis das der Nächste uns scheidet, heißt unser Thema heute bis 21 Uhr in eine Stunde Liebe. Und ich heiße Inga Hinnenkamp. Hi.
D-Radio Wissen.
Freitagabend, ihr hört eine Stunde Liebe. Sich angucken, bam, direkt verliebt. Gemeinsame Urlaube in Paris und auf schäbigen Campingplätzen an der Ostsee. Dann die Hochzeit, Kinder kriegen, Haus bauen und eines Tages im Lehnstuhl sitzen und sich so verliebt anschauen wie am ersten Tag. Glücklich über all das, was man gemeinsam erlebt und erreicht hat und so sehr froh darüber, dass es den anderen gibt. Ja, das klingt furchtbar romantisch und das ist wahrscheinlich auch das, was wir uns insgeheim alle wünschen. Aber werfen wir mal einen Blick in die Realität. Mehr als jede dritte Ehe, die dieser Tage geschlossen wird, wird innerhalb der nächsten 25 Jahre auch wieder geschieden. Das ergibt sich aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Die meisten Ehen werden nach 6 Jahren geschieden. Allerdings ist auch eine Ehe, die 6-7 Jahre lang gehalten hat, keine Garantie dafür, dass man es ein Leben lang miteinander aushält. In den vergangenen 20 Jahren hat sich nämlich die Zahl der Ehescheidungen nach einer Ehedauer von 26 und mehr Jahren fast verdoppelt. Das heißt, immer mehr Menschen, die über 26 Jahre lang zusammen waren, beschließen auf ihre alten Tage nochmal getrennte Wege zu gehen. Die Zahlen des Statistischen Bundesamts, die zeigen auch, dass die Zahl der Eheschließungen zwischen 2010 und 2014 relativ konstant geblieben ist. 2010 gab es in Deutschland demnach 382.000 Eheschließungen und 3 Jahre später 374.000. Und offenbar gibt es auch bei denen, die sich einmal haben scheiden lassen, jetzt nicht unbedingt ein Gefühl von puh. Den Stress, den tue ich mir nicht nochmal an. Denn auch die Zahl der Wiederverheiratungen, also der Menschen, die verheiratet waren, sich haben scheiden lassen und tatsächlich nochmal heiraten, ist relativ konstant geblieben. 2010 waren das 62.000 und 3 Jahre später 59.000 Hochzeiten. Und noch eine letzte Statistik, und zwar eine, die die Frage beantwortet, wie lang der geschiedene Mensch in Deutschland im Durchschnitt mit seinem Partner zusammen war. Die durchschnittliche Dauer der im Jahr 2013 geschiedenen Ehen in Deutschland betrug 14 Jahre und 8 Monate. Das Statistische Bundesamt schreibt dazu, der Trend der vergangenen Jahre zu einer längeren Ehedauer bis zur Scheidung setze sich damit weiter fort. Allerdings muss man dazu sagen, dass es ja eben auch immer mehr Menschen gibt, die sich auch im hohen Alter noch trennen. Und die ziehen den Schnitt damit natürlich nach oben. D-Radio Wissen ist hier, ihr hört eine Stunde Liebe mit dem Titel Bis das der Nächste uns scheidet. Die meisten Ehen in Deutschland werden nach etwa 7 Jahren geschieden, sagt das Statistische Bundesamt. Allerdings geht dem meistens noch ein Trennungsjahr voraus, sodass die meisten Ehen nach 6 Jahren in die Brüche gehen. So war das auch bei Lasse. Den habe ich vergangenen Herbst zum Interview getroffen. Er hat sich 2010 nach 6 Jahren Ehe getrennt und dann 2014 war die Scheidung durch. Ich habe mit ihm über das Heiraten gesprochen, darüber, warum man denn eigentlich versucht, ein Leben lang mit einem Partner zusammen zu bleiben und auch darüber, wie das denn dann ist, wenn man sagt, nee, wir sind gescheitert, wir lassen uns scheiden.
Der Moment war ziemlich endgültig. Ne? Da wurde uns beiden bewusst, dass unsere Beziehung jetzt hier und hier sofort beendet ist. Und auf der anderen Seite war er auch ziemlich befreiend.
Und wie war dann so konkret dieser Moment, als sie gesagt hat, wir lassen uns scheiden?
Ich hatte Zeit genug, das im Kopf durchzuspielen, das Ganze. Aber als sie es dann ausgesprochen hat und ich auch ihr Gesicht dabei gesehen habe, wurde mir klar, dass ich dieses Experiment der Ehe für gescheitert erklären muss.
Was ist dann passiert? Also was hat das so an Bürokratie mit sich gebracht?
Eine ganze Menge, das haben wir, glaube ich, auch unterschätzt. Also wenn man die Scheidung einreicht, dann werden also einige Institutionen darüber auch informiert Und man bekommt Post von allen Seiten und muss viele Informationen offenlegen. Also angefangen bei meiner Schule, an der ich Abi gemacht habe, bis hin zur Fachhochschule, an der ich mal studiert habe, musste ich diverse Institutionen anschreiben, um nachweisen zu können, was ich zu welcher Zeit getan habe, wann ich wie viel Geld verdient habe und so weiter. Und das ist ein großer Akt. Manche Informationen bekommt man auch nur, wenn man Geld bezahlt. Und insofern zieht sich das einfach ziemlich.
Was hast du gemacht, als das Urteil dann endlich durch war?
Ich habe meine Ex-Frau erstmal zum Kaffee eingeladen. Ja, das war gut. Also wir haben uns, waren beide befreit und konnten uns guten Gewissens in die Augen schauen und müssen jetzt eben als Eltern unserer Kinder weiter fungieren. Ja.
Und wie ist es so vom Gefühl her? Also du sagst, das Projekt Ehe, das siehst du jetzt für gescheitert, aber was hat das so mit dir und deinem Verhältnis zu ihr gemacht?
Die Erfahrung zeigt mir, dass ich das nicht nochmal tun werde, weil es nicht notwendig ist, in unserer Gesellschaft zu heiraten. Man kann auch ohne Ehegelübde sehr wohl miteinander leben und glücklich sein.
Warum habt ihr damals geheiratet? Also du weißt ja wahrscheinlich, du wirst ja aus vollem Herzen gesagt haben, komm, wir heiraten jetzt.
Das habe ich tatsächlich. Ich habe auch einen klassischen Antrag gemacht, wobei man dazu sagen muss, der Hintergrund war auch, dass meine Ex-Frau schwanger war. Und man ist ja so ein bisschen geprägt auch durch die Gesellschaft und es war selbstverständlich, dass wir dann auch heiraten. Inzwischen frage ich mich natürlich auch, was uns da geritten hat. Denn wir hätten sicherlich auch ein Kind großziehen können, ohne uns aneinander zu ketten.
Und wenn dir jetzt jemand sagt, einer von deinen Freunden oder so, ey, ich will demnächst heiraten, wie ist denn so deine Reaktion?
Man darf das natürlich dann nicht offen aussprechen. Jeder muss es selbst entscheiden, wie er leben will. In meinem Innersten würde ich jedem davon abraten.
Entschuldigung, ja.
Das ist Lasse über seine Erfahrung mit dem Experiment. Ein Leben lang mit demselben Menschen. Ihr hört eine Stunde Liebe in die Radio Wissen. Ein Leben lang zu zweit, ein Leben lang mit dem einen Partner geht nicht. Fakt ist, mehr als jede dritte Ehe wird geschieden in Deutschland und das hinterlässt auch Eindruck. Die Hälfte der jungen Menschen glaubt nämlich nicht mehr an die eine große Liebe, die ewige Monogamie. Wir gucken in eines unserer Lieblingsmagazine, die Apothekenumschau. 2011 gab es da eine Studie. Und zwar hat die GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung, im Auftrag der Apothekenumschau über 2000 Personen ab 16 Jahren befragt. Und dabei kam heraus, fast die Hälfte der 16- bis 29-Jährigen sagt, für immer mit dem gleichen Partner zusammenbleiben, das funktioniert nicht. Denkbarer ist für sie das Modell des Lebensabschnittspartners, auch serielle Monogamie genannt. Also ein Mensch, mit dem man für einige Zeit zusammenlebt, das auch in Treue und Monogamie. Und irgendwann, wenn man sich nicht mehr genug mag, trennt man sich, wendet sich möglicherweise einem anderen Partner zu. Ein großer Teil von uns lebt das ja auch genauso. Die meisten Menschen um die 30 hatten bereits mehrere Beziehungen, haben teilweise auch schon mit verschiedenen Partnern zusammengelebt. Was sagen denn die alten Menschen dazu? Immer mehr von ihnen trennen sich zwar auch, trotzdem sagten 82% der Befragten ab 60 Jahren, nö, von dem Konzept des Lebensabschnittspartners halten wir gar nichts. Tja. Die lebenslange Monogamie, die hat einen schweren Stand, auch in der Evolutionsforschung und in den Kulturwissenschaften. Und das gucken wir uns gleich näher an. Die lebenslange Monogamie, die hat einen schweren Stand. Im Tierreich sind es weniger als 5% der Säugetiere, die absolut monogam leben, also einen Partner haben, mit dem Kinder kriegen und dann ein Leben lang zusammenbleiben, das sagen Biologen. Ja, und genau deshalb ist es auch absolut unnatürlich für uns Menschen, monogam zu leben, sagen die beiden Wissenschaftler und Autoren des Werkes The Myth of Monogamy, David P. Barish und Judith Eve Lipton. Und jetzt kommt das Abgefahrene. Die beiden, die leben trotzdem seit mehreren Jahrzehnten in einer Ehe zusammen. Wie man das hinkriegt, dazu am Ende dieser Sendung mehr. Wenn es darum geht, herauszufinden, warum wir eigentlich gar nicht monogam zusammenleben können, dann wird in den Sexualwissenschaften gerne der schwarze Peter hin und her geschoben. Ja, ja, die Männer sind es, die wollen ihre Gene weiter verbreiten, sagen die einen. Jetzt gibt es ein neues Buch, das sagt, die Frauen sind schuld. Dieses Buch heißt Die versteckte Lust der Frauen, ein Forschungsbericht. Und darin legt der Autor Daniel Bergner Untersuchungen vor, die zeigen, dass bei Frauen das sexuelle Interesse nach 2 bis 3 Jahren stark nachlässt und dass Frauen einen extrem animalischen Sexualtrieb haben. Aber im Prinzip ist es ja auch einfach mal egal, wer schuld ist. Offensichtlich ist ein Leben lang mit einem Partner Bett und Bad teilen, mit genau dem Partner und nur dem schlafen und diese hundertprozentige romantische Monogamie, das ist schwierig, ist viel Arbeit. Und es gibt Kultur- und Gesellschaftsstudien, die zeigen, dass auch nur eine Minderheit aller Menschen tatsächlich so lebt. Wir klären am Ende der Sendung, wie es trotzdem geht, aber erstmal ist die Frage, was wären denn eigentlich Alternativen? Im Netz wird in verschiedensten Foren darüber diskutiert, was denn eigentlich Alternativen sind zur lebenslangen Monogamie. Ja, zum Beispiel serielle Monogamie, also haben wir gerade schon drüber gesprochen, die sogenannten Lebensabschnittsgefährten, mit denen man dann für einige Jahre zusammenbleibt. Das ist ja auch ein sehr verbreitetes Modell. Man ist also mit einem Menschen zusammen, man ist sich treu, bis dass der Nächste uns scheidet. Ja, und wahrscheinlich hofft man insgeheim bei jedem Partner aufs Neue, dass es diesmal bis ans Ende aller Tage ist. Aber warum denn überhaupt eigentlich Abschied nehmen müssen? Ein Modell, das dahingehend immer stärker diskutiert wird, ist die Polyamorie. Polyamorie bedeutet, dass man mit mehreren Menschen gleichzeitig eine Liebesbeziehung führt. Mit absoluter Offenheit, jeder weiß über jeden Bescheid, mit Vertrauen. Allerdings ohne Exklusivität und dementsprechend auch möglichst ohne Eifersucht. Wie ein polyamores Leben aussehen kann, das könnt ihr nachhören auf deradiowissen.de. Da haben wir mal eine ganze Sendung zugemacht. Da hat zum Beispiel Lena aus Düsseldorf sehr beeindruckend aus ihrem polyamoren Leben erzählt. Ich habe im Zuge dieser Sendung damals auch mit Christopher Gottwald gesprochen. Der lebt seit 14 Jahren polyamor. Der hält europaweit Vorträge zu dem Thema und ist Coach. Und er hat mir erzählt, dass er über die Auseinandersetzung mit seinen vorherigen monogamen Beziehungen zur Polyamorie gekommen ist.
Als ich 19 war, da kam ein Freund zu mir und hat gesagt, du, Eifersucht ist doch ein Scheiß. Warum gibt's das überhaupt? Was soll das? Und wir haben lange diskutiert über Eifersucht, über Gefühle, über Beziehungen und ich habe irgendwann entschieden, ja, ich mache das jetzt anders, das mit der Monogamie, das gefällt mir nicht. Und habe gesagt, okay, ab jetzt kann das von meiner Seite her aus offen sein. Nur hat es 10 Jahre gedauert, bis ich jemand gefunden habe, der gesagt hat, ja, das passt für mich auch.
Aber auch das ist inzwischen 13 Jahre her. Und Christopher sagt, je länger ich polyamor war, desto mehr habe ich zu mir selbst gefunden.
Zum einen geht es in der Polyamorie darum, offener und ehrlicher zu werden. Unter anderem auch zum Thema Sexualität. Also das Thema Sexualität ist ja das, was wir, also Emotionalität und Sexualität, das ist das, was wir begrenzen, wo wir sagen, wir wollen Exklusivität in der monogamen Beziehung haben. Und realistisch ist es aber so, dass wir das gar nicht haben. Nur in sehr seltenen Fällen sind die Menschen tatsächlich treu. Und für mich ist es eine, einfach mal nur die Realität anzugucken und darüber ehrlich zu sein. Und mich mit meiner Sexualität auseinanderzusetzen, mit meinen Fantasien, mit meinen Wünschen, mit meinen Ängsten auch. Und dazu gucken, ja, was will ich denn eigentlich? Und was will ich denn eigentlich in der Liebesbeziehung? Welche Form ist eigentlich meine spezielle, wenn ich mal nicht die vorgegebene nehme? Und wenn ich das tue, glaube ich, dann tue ich noch mehr, als irgendwie ein anderes Beziehungsmodell zu leben, sondern für mich ist das durchaus ein politischer Akt, etwas, wo es um sehr viel mehr geht als um Beziehung, sondern es geht um mich, um mein Leben, um Liebe, um die Liebe zu Menschen überhaupt.
Und was für ihn in seinem polyamoren Lebensstil noch ein zentrales Thema ist, ist die Schuldfrage und die Annahme von Gefühlen. Auch damit hat er sich in der Vergangenheit intensiv auseinandergesetzt.
Ich glaube, dass wir als Menschen gelernt haben zu bewerten, das ist gut, das ist schlecht, das ist positiv, das ist negativ. Wenn jemand etwas Schlechtes getan hat, dann ist es ja Schuld. Und das ist unser Prinzip, mit dem wir durch die Gegend laufen und mit dem wir auch uns selbst immer wieder schuldig fühlen, weil wir irgendwas getan haben, wo wir glauben, das war eigentlich nicht gut. Und dieses Prinzip Schuld, merke ich, kann ich einfach nicht mehr anwenden, habe ich gelernt dadurch, dass ich nicht sagen kann, ich bin eifersüchtig, hör auf damit, was du tust. Das kann ich in der Polyamorie nicht mehr. Sondern ich habe gelernt zu gucken, okay, was ist die Eifersucht bei mir? Was will die mir sagen? Was steckt dahinter? Und das mit jedem Gefühl zu tun. Jedes Gefühl als Geschenk anzunehmen und nicht mehr zu sagen, das will ich nicht, das ist unangenehm, das tue ich weg, das ist negativ. Sondern zu sagen, wow, Gefühl, komm her, super, dass du da bist. Und das ist etwas, was eine unglaublich radikale Veränderung in meinem Leben gebracht hat. Und uns in unserer Gemeinschaft, in unserem gemeinsamen Sein, glaube ich, sehr viel weiterbringen würde.
Sagt Christopher Gottweil, Coach für Polyamorie. Mehr Infos zu Polyamorie gibt's auf diradiowissen.de. Die eine Stunde Liebe-Sendung damals hieß nicht vergeben, aber auch kein Single. 8:45 ist es, ja, die Radio Wissen. Bis das der Nächste uns scheidet, heißt diese eine Stunde Liebe. Der Leipziger Sexualwissenschaftler Kurt Starker hat kürzlich im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Brand 1 gesagt, Beziehungen werden heute nicht mehr aus ökonomischen oder religiösen Gründen geschlossen, sondern beruhen auf einer gegenseitigen Emotion, die man im Idealfall Liebe nennen kann. Wenn die vergeht, trennen sich die Menschen heute. Das ist ein großer zivilisatorischer Fortschritt. Allerdings müssen wir jetzt auch mal sagen, wenn jede dritte Ehe geschieden wird, ne, dann sind es ja auch immer noch zwei Drittel, die halten. Ich habe vorhin ja schon mal erzählt, David P. Barish und Judith E. Flipton, die beiden, die The Myth of Monogamy verfasst haben, die leben seit über 20 Jahren zusammen. Weil sie sagen, ja, wir haben uns halt bewusst dafür entschieden und arbeiten dafür, dass wir zwei zusammenbleiben können. Und offenbar scheint das ja auch immer noch der Wunsch vieler Menschen zu sein. Aber wie kann man das konkret schaffen? Die Autorin Ursula Ott, die hat ein Buch veröffentlicht mit 7 Reportagen. Das Buch heißt Was Liebe aushält. Und darin ist sie auch dem Erfolgsgeheimnis langjähriger Beziehungen auf den Grund gegangen.
Die Paare, die irgendwie ähnlich sind, haben eine bessere Sozialprognose als welche, die total unterschiedlich sind. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn ein Paar für sich irgendwas gefunden hat, wo sie beide glücklich mit sind. Und wenn es irgendwie eine abgedrehte Sportart ist oder wenn es irgendwie auch zusammen vorm Fernseher liegen ist oder wenn es eine Stadt ist, die beide lieben. Also man braucht schon irgendwas Gemeinsames und man braucht dann auch solche Erinnerungen. Das ist auch wichtig. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass es immer Austausch gibt. Also ich mache dir ein Geschenk, du verbringst Zeit mit mir, ich guck, was du gerne isst, ich koche dir was und du bringst mein Auto in die Werkstatt. Also ich glaube, egal ob Drama oder leicht, am wichtigsten ist, dass einfach ganz viel los ist, dass ganz viel ausgetauscht wird zwischen den beiden.
Sagt die Autorin Ursula Ott. Es gibt aber auch noch einige Dinge, die jeder für sich selbst machen kann, um seiner Beziehung, ich sag mal, zum Erfolg zu verhelfen. Da gibt Psychologe Peter Groß folgenden Tipp.
Erwartungen sind eben wirklich die Grundlage für Enttäuschungen. Alle Sätze, die anfangen mit du solltest oder du müsstest und wo noch das Wort immer vorkommt, das sind Sachen, die man besser ersatzlos streicht. Die normalen Erwartungen sind die man auch hegen darf. Höflichkeit, Rücksichtnahme. Für mich ist in einer Beziehung die Aufgabe, nicht, dass der andere mich glücklich macht, sondern die Aufgabe ist zu lernen, den anderen in seiner Andersartigkeit zu respektieren und zu akzeptieren. Und das ist, wie wir alle wissen, verdammt schwierig.
Und Psychologe Peter Groß sagt auch, wenn man dann mal was hat, was man vom anderen will, dann sollte man es besser als Wunsch formulieren.
Dass ich aus meinen Forderungen Wünsche mache, das ist etwas völlig anderes. In dem Moment, wo ich etwas fordere, kategorisch fordere, ist es eine Beeinträchtigung der Freiheit des anderen. In dem Moment, wo ich mir etwas wünsche, weiß der andere, ja, damit kann er mir eine Freude machen. Ich nehme mal das Beispiel mit der Treue. Das ist nicht mit der sexuellen Treue, körperliche Treue. Einer der großen Knackpunkte überhaupt. Gesellschaftlicher Konsens ist, das tut man nicht. Die Statistik spricht etwas völlig anderes. Es gibt kaum, erstmal die Scheidungsraten, es gibt kaum eine Beziehung, die länger als 2, 3 Jahre oder 5 Jahre dauert, sagt die Statistik, wenn man die Leute anonym befragt, wo es nicht Seitensprünge gibt. Das heißt, es entspricht nicht der Realität. Deshalb ist es besonders wichtig, gerade darüber am Beginn einer Beziehung zu sprechen, wie wollen wir das halten? Was würde passieren, wenn ich bei Karneval mal einen One-Night-Stand mache? Wo fängt für dich die Untreue an? Bei einem Zungenkuss? Wie ist denn das definiert? Und vor allem, wie wirst du dann darauf reagieren? In meiner idealen Beziehung sieht es so aus, wenn ich mich in jemand anderen vergucke, ist mein Partner der Erste, der es erfährt, und zwar bevor ich mit dem in die Kiste steige. Das heißt, die Kommunikation, das Vertrauen darauf, dass man über alles reden kann, das macht eine gute Beziehung auf.
Also ich fasse nochmal zusammen, Kommunikation und Vertrauen, aufeinander zugehen und den anderen so akzeptieren, wie er oder sie ist. Ist ein hartes Stück Arbeit, aber wenn beide Bock drauf haben, dann kann das durchaus klappen.
Es ist schon so, dass viele Menschen fremdgehen und dass sie auch mehrere Partner brauchen. Und ich habe halt auch die Angst, dass ich mehrere brauche, ne? Aber bevor ich fremdgehe, mache ich lieber Schluss.
Also evolutionär mag das schon durchaus irgendwo verankert sein, hat das Überleben bestimmt auch der Art Mensch irgendwo gesichert, aber ob das in der heutigen Zeit notwendig ist, also ich finde es schon, dass etwas Besonderes ist und da kann man ja ruhig Teil davon sein, der Monogamie meine ich.
Das ist das Problem der heutigen Zeit, dass jeder nur mehr Ego-Trip macht und deswegen gibt es auch schwierige Beziehungen, die lange halten. Erfolgreicher waren Gemeinschaften, die auf Ökonomie basiert sind und nicht die auf Liebe basiert sind. Das muss man eingestehen. Aber ich denke mir, dass das Gute daran ist, man hat heutzutage die Möglichkeiten, viel leichter und viel reflektierter irgendwie in eine Beziehung reinzugehen. Und eben mit ein bisschen Arbeit daran, denke ich mir, kann man was Gutes schaffen.
Also ich würde mir wünschen, ein Leben lang mit meiner Freundin zusammen zu sein. Ich glaube, das ist auch der Traum vieler junger Menschen. Ich bin jetzt erst 22 Jahre alt, ich weiß nicht, was noch auf mich zukommt. Ich glaube, das ist eine Wunschvorstellung. Wie gesagt, also ich glaube schon, dass viele Menschen die Veranlagung haben, nicht nur einen Partner zu haben in ihrem Leben und dass das auch ziemlich normal ist und dass man sich damit im Endeffekt in einer Beziehung auch anfreunden muss.
Ich selber habe schon diesen Wunschgedanken halt, dass das wirklich hält und ich will zum Beispiel auch in Paris heiraten, obwohl ich noch nie da war und habe mir das einmal fest vorgenommen. Ich glaube, man sollte einfach selber wissen, wie man gestrickt ist, ob man darauf Lust hat und ob es auch mit einem selbst vereinbar ist und dann klappt das auch. Man sollte natürlich immer daran denken, was man hat von Partner und ja, einfach kämpfen, wirklich. Also es macht Sinn, auf jeden Fall.
Bis dass der Nächste uns scheidet, war der Titel dieser Sendung. Wir halten fest, der Mensch ist wahrscheinlich gar nicht dazu gemacht, ein Leben lang mit einem Menschen treu zusammenzuleben. Trotzdem haben die meisten von uns Lust, sich zu binden und Exklusivität mit einem Partner zu genießen. Wie das gehen kann, darüber haben wir gesprochen, könnt ihr ab morgen auch im Podcast nochmal nachhören. Ich nehme aus dieser Sendung mit, dass das Wichtigste ist, offen und fair mit seinem Gegenüber und sich selbst umzugehen. In diesem Sinne, seid lieb zueinander, habt ein schönes Wochenende. Mein Name ist Inga Hinnenkamp. Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.